Du setzt dich im Rahmen deiner Forschungstätigkeit mit extrem rechter Rap-Musik auseinander. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
In meiner Forschung beschäftige ich mich mit der extremen Rechten in digitalen Räumen. Und die Musikvideos, die ich für meine Forschung analysiert habe, sind gezielt für YouTube oder ähnliche Videoplattformen produziert. Und so bin ich darauf gestoßen, weil es ein Teil der diskursiven Strategien der extremen Rechten ist, eben über Popkultur junge Menschen zu erreichen.
In deinem Artikel nennst du dann diese Bereiche Kunst, Medien und Bildung, die ja viel im digitalen Raum stattfinden, vor politischem Raum. Was für eine Bedeutung hat explizit dieser Raum für die neue extreme Rechte?
Für das Selbstverständnis vieler extremrechter Akteure, gerade neuerer extremrechter Akteure, ist es, dass sie eben nicht versuchen, direkt parteipolitisch zu wirken, sondern eben in diesen vorpolitischen, also nicht parlamentarischen Raum hineinzuwirken. Und sie berufen sich dabei eigentlich auf den Kommunisten Antonio Gramsci, der gesagt hat, so, es muss halt dieser vorpolitische Raum dominiert werden, um langfristig Wahlergebnisse oder gesellschaftliche Zustände ändern zu können. Und diesen Ansatz greifen sie eben auf und versuchen ganz viel dort wirksam zu werden. Das sehen wir, also das ist gut sichtbar in digitalen Medien, das ist eine identitäre Bewegung, beruft sich drauf, die ja auch irgendwie gerade bei Instagram, Facebook, Twitter und so super aktiv war. Und es gibt jede Menge rechte Jugendmagazine, Internetkultur und sonst was und halt eben auch extrem rechten Rap. Und die Idee ist dort quasi, Menschen zu beeinflussen, ohne direkt sichtbar zu machen, dass es erstmal ein politisches Anliegen ist und so langfristig Einstellungen und ganz langfristig auch irgendwie Wahlergebnisse zu beeinflussen. Und Popkultur ist halt super anschlussfähig dann an den Alltag der Menschen. Und ist deshalb irgendwie eine gewählte Strategie.
In diesem vorpolitischen Raum, da spielen auch Affekte eine wichtige Rolle. Das kommt in deinem Artikel raus. Du hast dir das Verhältnis von so sprachlich-symbolischen Konstruktionen von Identität und Raum mit so affektiven Atmosphären in der Rapmusik angeguckt. Kannst du kurz erklären, was genau sind affektive Atmosphären?
Prinzipiell ist ein Affekt in der Konzeption, wie ich ihn verwende, erstmal, dass ein Körper den anderen Körper in irgendeiner Form anstößt. So, und das kann irgendwie rein mechanisch sein. Wenn eine Kugel auf eine andere Kugel trifft, dann passiert was mit dieser anderen Kugel. Und das lässt sich eben auch statt einem körperlichen, mechanischen Anstoßen auch zum Beispiel auf Sprache, auf Bilder, auf Musik übertragen, die dann quasi auch was mit menschlichen Körpern macht. Das wäre erstmal irgendwie so der Effekt. Und daraus abgeleitet gibt es die Idee des Affektpotenzials, wo gesagt wird, naja, ein Affekt bezieht quasi zwei Körper und die Beziehung mit ein. Und ich kann aber gar nicht bei einem Musikvideo schauen, was auf der Betrachterseite genau passiert, weil ich kann ja nicht alle Menschen irgendwie befragen, die das anschauen. Und gleichzeitig möchte ich das irgendwie wissenschaftlich nachvollziehbar machen. Und deshalb ist die Idee der affektiven Atmosphäre, sich die Angebotsseite anzuschauen und zu schauen, welches Affektpotenzial in so einem Musikvideo drin ist. Und das greift dann ganz stark auf Ansätze aus Medienwissenschaften oder Psychologie zurück, wo gesagt wird, na, bestimmte Bildkompositionen können eine bestimmte Wirkung haben. Bestimmte musikalische Harmonien werden interpretiert als und so weiter. Und das wird irgendwie aufgegriffen und versucht, mit der sprachlichen Ebene zu kombinieren.
Und was sind dann so zentrale Ergebnisse deiner Auswertung?
Genau, also in den Musikvideos, die ich untersucht habe, und was mich erstmal ein bisschen überrascht hat, ist, dass es im primären ersten Schritt erstmal gar nicht darum geht, Deutschland oder das deutsche Volk im Sinne von der extrem rechten Blut- und Bodeninterpretation als überlegen und stark darzustellen, sondern dass es sich eigentlich vielschichtige Beziehungen zwischen der extremen Rechten, dem deutschen Volk, dem deutschen Staat und der deutschen Gesellschaft und so weiter ergibt. Und das Bild oder das Szenario, das irgendwie gezeichnet wird, ist, dass es einerseits so das deutsche Volk, und das wird in den Liedern auch eindeutig artikuliert im Sinne von Abstammung und Rasse, dass dieses Volk in der ständigen Bedrohung ausgesetzt wird, und zwar einerseits durch den Staat, durch die Medien, und gleichzeitig aber auch total schwach ist und sich dagegen nicht wehren kann. Und da kommt dann die Rolle der extremen Rechten selber hinzu, die sich dann quasi als Retter dieses Volkes darstellen und sich quasi so quasi in dem Kampf gegen Staat und Gesellschaft, Wissenschaft, Medien und sonst wie befinden. Und auf dieser inhaltlichen Ebene wird schon ganz klar, dass das nur funktioniert, wenn ganz stark das mit Affekten, Emotionen konnotiert wird. Also um diese Argumente mitgehen zu können, beziehungsweise aus dieser Konstellation ergeben sich auch bestimmte Affekte, Emotionen wie Hass, Wut. Und das Ganze mündet dann auch in meistens in einem krassen Gewaltaufruf, weil die Situation eben so aussichtslos ist und dadurch, dass staatliche Institutionen und Medien und so weiter gegen das Volk arbeiten, ist Gewalt halt der Ausweg. Und deshalb finde ich auch diesen extrem rechten Rap super gefährlich, weil es halt mal offen und mal eher versteckter Gewaltaufruf gegen alle Andersdenkenden beinhaltet.
Das ist quasi der zentrale Punkt dann so ein bisschen dabei oder auch so eine Erkenntnis, dass quasi diese Affekte, oder die auch musikalisch angeboten werden, wichtig sind bei der Verstärkung von dieser Argumentation.
Genau, ich glaube, es ist halt nicht trennbar voneinander. Ich glaube, das eine würde ohne das andere nicht funktionieren. Und ich würde auch gar nicht unbedingt eine Hierarchie jetzt dazwischen aufmachen, sondern das passiert eben gleichzeitig und dadurch kann es eben so eine krasse Wirkmächtigkeit auch entfalten. Und trotzdem ist es auch so, dass das nur funktioniert für bestimmte Menschen. Wenn ich sage, irgendwie das deutsche Volk ist mir so ein bisschen egal, dann habe ich auch keine Angst vor der Ausrottung. Also so die Angst vor dem großen Austausch oder die Ausrottung einer der deutschen Rasse in Anführungszeichen funktioniert auch nur, wenn ich ein extrem rechtes Weltbild habe. Also es spricht schon auf eine bestimmte Zielgruppe an, macht das aber eben sehr subtil in einem popkulturellen Kontext und ist deshalb erstmal gar nicht so offensichtlich. Und daran liegt auch die Gefahr, weil sich es eben gezielt an Jugendliche wendet und versucht, die auch so ein bisschen zu beeinflussen.
Das ist ein ganz gutes Stichwort, diese Zielgruppe. Rap ist ja eben gerade bei jungen Leuten ein viel gehörtes Musikgenre. Haben die von dir analysierten Rapper mit diesen extrem rechten Inhalten denn eine große Reichweite?
Also es kommt so ein bisschen auf das Publikum drauf an. Gerade das eine analysierte Musikvideo, das ich angeschaut habe, Neuer Deutscher Standard heißt das. Das wurde gezielt auch promoted über Telegram, Facebook, Instagram und so weiter, um quasi die extrem rechte Szene erstmal dafür zuzubekommen, dieses Lied in Download-Charts runterzuladen, kurz nach Erscheinungsdatum, damit es quasi in offiziell veröffentlichten Download-Charts erwähnt wird. So das Nutzbarmachen von digitalen Plattformen für die eigenes Campaigning. Das machen sehr viele politische Bewegungen und es war aber total erfolgreich. Also die waren in den Top 10 bei den iTunes-Charts zum Beispiel. Gab ja dann auch eine Reihe von Reaktionen, dass die Lieder bei Spotify und iTunes und Google Play Store und so weiter gelöscht wurden, nachdem es halt von aktivistischer Seite einen großen Aufschrei gab, warum das überhaupt dort geführt wird.
Siehst du darin, darauf aufmerksam zu machen und dann auch für so ein Deplatforming zu sorgen, so eine Möglichkeit zu verhindern, dass die Reichweite da größer wird?
Jein. Also ich finde Deplatforming total gefährlich einerseits, weil ich nicht viel halte davon, von zu verboten oder zu Ausschlüssen aufzurufen. Vor allem, weil es ja auch nicht irgendwie demokratisch organisierte Konzerne sind, die dort irgendwie oder demokratisch organisierte Prozesse, die dafür sorgen, zu entscheiden, was denn jetzt dort gezeigt wird und was nicht. Sondern es ist halt ein Konzern, der das entscheidet. Und andererseits ist es ganz klar, also dass Deplatforming gerade in dem Kontext, also das war ein krasser ökonomischer Schaden für die. Und die haben sehr darauf spekuliert, ihre Alben über Amazon verschicken zu können und hatten extra so Album-Hardcover aufgelegt und schon Vorbestellungen gehabt, die alle dann ins Wasser gefallen sind. Und deshalb würde ich schon sagen, ja, es nützt, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie so die richtige Herangehensweise irgendwie ist, sondern dass da schon viel mehr in Bildungsarbeit, gerade LehrerInnen sollten wissen, was es sich bei so einem Material handelt und dafür sensibilisiert sein und damit umgehen können, weil der Ruf nach Verboten erstmal keine Lösung ist.
Du hast vorhin schon gesagt, dass diese affektive Ästhetik von Rap aus Wutabgrenzung besteht, auch quasi schon bevor das jetzt von rechts sich angeeignet wurde. Gibt es denn RapperInnen, bei denen du das Nutzen dieser affektiven Ästhetik im Gegensatz zu der extrem Rechten als unproblematisch siehst?
Ich glaube, das Problem bei extrem rechten Rap ist ja nicht die Nutzung von Affekten oder von irgendwelchen Ästhetiken, sondern es ist einfach der Inhalt. Die Musikvideos, wenn ich die Musikvideos anschaue, dann sehe ich dort einfach weiße, muskulöse Männer, die vor irgendwelchen Autos oder sonst was rappen. Das ist irgendwie so, also was Menschen halt so kennen, wie Musik, Hip-Hop-Musikvideo abläuft. Gleichzeitig gibt es dann auch irgendwie so das Rappen, wo dann die Crew im Hintergrund ist oder das irgendwie so quasi das Stürmen eines Clubs, was einfach ein Lied ist, das irgendwie auch KIZ zum Beispiel schon irgendwie verwendet hat als Thema. Das ist irgendwie die Herausforderung. Nicht, dass da jetzt irgendwie Wut artikuliert wird. Wut kann ja auch immer gut begründet sein. Die affektiven Atmosphären sind nicht das Alleinstellungsmerkmal von extrem rechten Rap. Das sind die Inhalte. Aber es gibt halt diese Ästhetik, an die sie sich einfach anlehnen können, ohne erstmal aufzufallen.
In Bezug jetzt auf Rap-Musik nennst du 2010 denn als Jahr, seitdem sich eben so vermehrt offen antisemitische oder rassistische Botschaften oder reaktionäre Positionierung im Rap finden lassen. Wie erklärst du dir diese Veränderung?
Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt erklären kann. Und ich kann nicht sagen, ab 2010 gibt das. Aber die Diskussionen in der Öffentlichkeit haben halt irgendwie danach zugenommen. Und ich glaube, so mit ein Höhepunkt war eben, als Kollega und Farid Bang dort den Echo gewonnen haben. Und gleichzeitig danach aber so eine Debatte um Antisemitismus losging, weil gerade die beiden sich einfach schon sehr lange durch sehr stark antisemitische Zeilen irgendwie auszeichnen. Und ich glaube, damit hat die Diskussion angefangen. Ich würde nicht sagen, dass es eine Aufarbeitung ist, aber damit haben halt irgendwie die Diskussion angefangen. Und gleichzeitig gab es ja auch schon mit Flair die neue deutsche Welle und so. Es gab schon länger in dem erfolgreichen Rap auch schon irgendwie so nationalistische Töne. Und daran kann halt die extreme Rechte mit ihren eindeutig extrem rechten Inhalten auch gut anschließen, so ästhetisch und inhaltlich.